So Leute, herzlich willkommen zum Finanzinsider-Podcast. Wir haben ja jetzt schon ein paar Folgen hier abgedreht. Wir haben über persönliche Finanzen gesprochen. Wir haben Interviews mit Experten geführt. Und auch das ist heute wieder ein Thema. Heute zu Gast ist der liebe Georg. Und zwar geht es heute um das Thema Krypto. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, Kryptori, spricht man es aus, kann er gleich vielleicht nochmal korrigieren, seine Firma. Ist schon seit längerer Zeit im Krypto-Space unterwegs und ich finde es nach wie vor eine sehr, sehr spannende Anlegeklasse, auch wenn sie natürlich mit Risiken verbunden ist. Darüber werden wir heute drüber reden. Und ich habe lange gesucht nach einem Experten, den man da auch für voll und für seriös nehmen kann, weil gerade im grauen Markt Kryptowährungen ist es ja, glaube ich, so ein Thema. Auch da werden wir, glaube ich, heute drüber sprechen. Deswegen freue ich mich sehr, dass du heute da bist und am Start bist, Georg. Herzlich willkommen beim Finanzinsider-Podcast.
Florian, es freut mich mega, hier sein zu dürfen. Und ja, Cryptory spricht man es aus, das passt schon soweit.
Okay, sehr gut. Ja, meine englische Aussprache, die ist tatsächlich nicht so überragend. Ich kann es besser verstehen als sprechen. Aber erzähl doch mal, beschreib mal, was machst du genau, was macht deine Firma und ja.
Ja, also kurz sage ich mal so, wir sind in Frankfurt am Main ansässig und unser Hauptaugenmerk besteht einfach darin, dass wir den Leuten die Anlageklasse Krypto einfach so ein bisschen näher bringen. Das bedeutet, zeigen grundsätzlich Privatanlegern, Unternehmern, Privatpersonen einfach, wie man in diese Anlageklasse investiert, wie man das langfristig und nachhaltig auch eben entsprechend macht und das Ganze auf einem sicheren Standbein. Das ist so unser Hauptaugenmerk, das heißt, wir jagen nicht irgendwie 100 X-Coins nach hinterher oder sowas, sondern wir gehen da ganz behutsam und langsam ran und das zeigt die Ergebnisse unserer Kunden. Wir machen das jetzt schon auch eine ganze Weile, können aber auch gerne darüber sprechen, wann ich so damit angefangen habe.
Das wäre jetzt meine erste Frage gewesen. Wann bist du denn damit angefangen?
Ja, es war so 2013, da habe ich das erste Mal von Bitcoin generell gehört. Ich war noch damals vollzeitig angestellt in der Logistik. Guter Job gehabt, also es war jetzt bei mir nicht so diese klassische From Zero to Hero Geschichte, ganz und gar nicht. Es hat tatsächlich 3 Jahre gedauert, bis ich überhaupt erst eingestiegen bin. Das war dann erst so 2016 dann auch der Fall. Aber so 2013 habe ich so damals noch gedacht, okay, das Internet kriegt eine Internetwährung, Klappe zu, Affe tot. Dann war das Thema erstmal so für mich erledigt und 2013, 14, 15 war es überhaupt sehr, sehr schwierig, jemanden zu finden, der ein gutes Haar an Krypto gelassen hat. Tatsächlich hat sich seitdem auch nicht viel geändert. Das ist 2024 auch nach wie vor so. Als wir uns am Anfang das erste Mal kennengelernt haben, habe ich das richtig auch bei dir gespürt. Da ist der Bullshit-Sensor sofort nach oben geschossen. So, okay, was macht ihr? Was genau macht ihr? Und so weiter und so fort. Ich kann es nachvollziehen, war bei mir anfangs genauso.
Ich finde es total spannend, wie du das sagst. Auch, dass da man sehr, sehr, sehr skeptisch gegenüber ist. Ich habe gestern mit meiner Freundin darüber gesprochen, wie es bei den Leuten ist, auch so Thema ETF investieren. Ich habe jetzt ein paar Investment-Challenges gemacht und sowas. Und trotzdem haben die Leute auch noch bei ETFs riesen Respekt vor, zu investieren. Ja. Und wenn ich mir halt vorstelle, ich mache jetzt seit 12 Jahren Finanzberatung im Bereich Investieren, aktive, passive Fonds und sowas. Wenn wir jetzt halt im Krypto-Space unterwegs sind, dann ist die Hemmschwelle da wahrscheinlich noch mal riesiger bei vielen Leuten, außer die Leute, die sowieso schon, ich sag mal, ganz ganz schwarz-weiß betrachtet, den Aluhut aufhaben und sagen, oh Gott, ins Fiat-Geldsystem stecke ich gar kein Geld.
Ja, die gibt's natürlich auch. Ich kenne auch genau diese Leute. Also ich bin auch eher so der Meinung, dass, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass es irgendwann mal so weit kommen wird. Wenn ich bin ich dafür vorbereitet, muss man sozusagen. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass einfach ein paralleles Finanzsystem existieren kann und auch wird. Und beziehungsweise wir merken das dann auch jetzt schon. Aber ich sag auch an dieser Stelle, na, also Krypto ist auch nicht für jeden geeignet. Vollkommen klar. Ist auch eine Sache, die wir den Leuten dann auch sagen. Also wenn man super mega ängstlich ist, schon bei einem ETF, beim MSCI World, so, dann sage ich, da ist Krypto wahrscheinlich ganz, ganz nicht die richtige Baustelle für dich, muss man sozusagen.
Ja, ich glaube,
dann bist du hier einfach falsch.
Das erfordert wahrscheinlich wie bei vielen anderen Anlageklassen einfach auch eine psychologische, emotionale Intelligenz. Mhm. Gehen wir ja wahrscheinlich heute ein bisschen tiefer rein. Du warst jetzt gerade einmal ganz kurz weg. Ich glaube aber, dass es auf dem Rekord drauf ist, nur dass ich es nicht gehört habe. Nur falls die Zuschauer sich jetzt gerade verwirrt sind, warum noch eine kurze Pause war, falls es doch drauf ist, anyways, dass ich es nur angesprochen habe. Okay, vielleicht mal, wenn wir jetzt wirklich komplette Anfänger nehmen, Beginner. Ich würde mich selber dazu zählen, also ich kenne mich natürlich so grundlegend mit ein paar Sachen aus. Blockchain haben wir damals im Studium sogar durchgesprochen. Da ging es um Smart Contracts und diesen ganzen Gedöns. Das war jetzt aber, glaube ich, 2018, da war ich noch im Masterstudium. Mhm. So 2017, 2018 muss das die Zeit gewesen sein. Aber ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, okay, hey, ich würde alles in Kryptowährung stecken. Das ist natürlich schwierig, ne, weil auch ich kriege dieses Gefühl, wenn man online irgendwas sieht, so Bitcoin-Halving jetzt in 10 Tagen, glaube ich, ungefähr, und man hört irgendwie, ja, Bullrun und man muss jetzt investieren.
Du musst sofort anfangen, jetzt sofort. Du hast schon alles verpasst, du bist schon viel zu spät dran und so. Ja, FOMO.
Genau, und man hat halt dieses Bild, oder was ja relativ schnell gemalt ist, so in 10 Jahren sind alle Millionär und ich nicht, weil ich zu dämlich gewesen bin, zu investieren. Mhm. So, aber wie kriegt man das denn auf eine vernünftige Schiene? Also wie kann man denn wirklich hergehen und sagen, hey, man betrachtet das als eine seriöse, vernünftige Anlageklasse, ohne alles von seinem Geld halt zu riskieren und ich sag halt auch immer so schnell zu zocken.
Ja, also vielleicht hole ich dazu so ein bisschen aus, wie das bei mir damals war. Ich kam ja nicht wie du so aus diesem Finanzbereich. Ich hatte damit überhaupt nichts zu tun. Ich war ganz normal in der Logistik angestellt, Vollzeit. Meine Eltern waren jetzt auch nicht die großen Investoren so oder Unternehmer. Ganz so gar nicht. Das heißt, das Einzige, was ich von meinen Eltern mitbekommen habe, war, Georg, du musst sparen. Das Einzige, was Georg gemacht hat, war, Georg geht auf Festivals und gibt sein Geld aus. Das war so quasi so meine Zeit. Das heißt, also sparen habe ich auch nie wirklich für mich gelernt. Und für mich war erstmal die Technologie an sich, Blockchain, erstmal sehr interessant. Und Bitcoin war für mich dann langfristig einer meiner besten Lehrer generell. Übers Geldsystem, übers Investieren an sich. Und dann hat es mich irgendwann auch tatsächlich gepackt. Das heißt also, wie kann man so eine Anlageklasse bei sich zum Beispiel etablieren? Ich sag's mal so, für mich stellt sich die Frage nicht mehr, ob man da jetzt dabei sein muss oder nicht. Es ist eine Frage, die man sich selber stellen muss. Das heißt, wo ist die Gefahr größer? Wenn ich theoretisch in Bitcoin investiere oder wenn ich es nicht mache? Und für mich ist die einfache Entscheidung, wir haben 21 Millionen Bitcoin, es wird niemals mehr geben. Und lieber habe ich ein Fraktal davon, ein bisschen davon. Und wenn es auch nur 500 Euro wert sind oder sowas. Aber die größere Gefahr besteht für mich darin, keinen zu besitzen.
Mhm. Würdest du speziell auf Bitcoin dann auch auslegen oder würdest du das auf allgemein Kryptowährungen packen?
Ich glaube, da ist das Verständnis bei vielen Leuten nicht am richtigen Punkt. Bitcoin an sich ist erstmal was ganz, ganz anderes als der gesamte andere Kryptowährungsmarkt. Also wir haben jetzt aktuell 2,5 Trillion im Markt, Gesamtmarktkapitalisierung, das bedeutet alle Kryptowährungen da drin, das ist eine Zahl, das ist eine 1 mit 12 Nullen, das ist eine große Zahl. Und wir haben grundsätzlich meistens dann aber auch eine Dominanz von Bitcoin von 60% in den meisten Fällen. Also das heißt, das meiste davon steckt einfach in Bitcoin drin. Und aktuell siehst du halt eben entsprechend auch der Bitcoin ETF von BlackRock oder auch von anderen Anbietern saugt tatsächlich Bitcoin von den Börsen. Das bedeutet, Bitcoin an sich ist für mich was ganz anderes wie all die anderen Altcoins. Und jetzt muss man dann für sich dann auch rausfinden, okay, was möchte man generell mit dieser Asset-Klasse machen? Möchte man zum Beispiel jetzt einfach nur Bitcoin besitzen, weil es das seltenste Asset wird in 10 Tagen nach dem Halving, also seltener als Gold. Jetzt kann man sagen, ist es digital oder nicht digital, was auch immer. Aber Bitcoin möchte ich vielleicht auch kaufen. Und was möchte ich mit dem Rest machen? Möchte ich vielleicht Altcoins gar nicht anfassen, was auch vollkommen fein ist, weil dazu braucht man Bewertungskriterien und so weiter und so fort. Viele verlieren dann meistens dann auch das Geld, aber auf der anderen Seite hast du diese supergeilen Stories mit 100x hier, 1000x da, die YouTube-Videos, man kennt sie alle. Oder setze ich mich mit dieser Asset-Klasse ein bisschen tiefer auseinander, hole mir ein paar Altcoins, verstehe sie, bewerte sie, handle sie und nutze sie dann später vielleicht auch als Rendite oder als Renditeboost, um mir vielleicht langfristig mehr Bitcoin zu kaufen. Mhm. Bei mir ist es so, ich nutze gerne Altcoins zur Outperformance. Ich greife da nicht immer richtig, ganz klar. Aber ich nehme auch dieses Kapital und kaufe mir dann langweilige Aktien davon. Mhm. Auch das mache ich.
Mhm. Okay, für einige sind Aktien ja schon mal, glaube ich, sehr, sehr, also risikoreich auch. Ja, jetzt sagst du das, bezifferst du es schon als langweilig. Okay, wenn ich jetzt sage, okay, ich verstehe das jetzt für mich. Ich muss irgendwie, oder ich will so ein bisschen dabei sein, auch wenn es nur ein paar hundert Euro sind, wie du gerade gesagt hast. Jetzt hört man ja auch ganz häufig so dieses Thema, ich glaube, FTX war die Börse, die da irgendwie so negativ in der Presse war. Ich habe dann auch viele Sachen auch über Binance und sowas gehört. Ich hatte tatsächlich selber damals Kryptowährung bei Binance, das hat dann bei mir dazu auch geführt, dass ich da rausgezogen habe. Dann gibt es so Thematik, ich glaube, über so Hardware-Sticks, über so ein Ledger, die Sachen zu kaufen. Also was ist denn, also wie kann ich das denn wirklich sicher machen? Also sicher in Kryptowährungen investieren, ohne dass mir nachher irgendwann einer die Plattform, wo meine Coins sind, weg.
Unterm Arsch wegzieht, meinst du?
Genau, richtig.
Okay, also ich glaube, für deine Audience, die jetzt zum Beispiel schon echt mit dem ETF oder sowas hadert und jetzt dann aber sagt, ich möchte auch das irgendwie so ein bisschen besser für mich nutzen, gibt es eigentlich keine, meiner Meinung nach, bessere Plattform wie tatsächlich Bison. Also ich habe jetzt mit denen keine Kooperationen und sowas. Ich selbst handle dort auch nicht. Der Grund ist einfach folgender. Du hast eine Einlagensicherung von 100.000 Euro auf Bison. Und du musst dich erstmal auch nicht um die Verwahrung kümmern. Du hast aber trotzdem die Möglichkeit, dass irgendwann, wenn du sagst, hey, ich möchte mich tiefer, intensiver damit beschäftigen, dass du dir irgendwann eine Hardware-Wallet suchst oder die dann holst und dann in die Eigenverwahrung gehst. Das ist möglich. Bison ist jetzt nicht die günstigste Plattform, auch nicht die beste Plattform. Das bedeutet, du hast dann nicht so viele Coins, die du auswählen kannst. Aber wenn du einfach nur starten möchtest, die ersten 100.000, was auch immer, was für dich eine angenehme Summe ist, wo du sagst, das sind 1, 2, 3% vielleicht von meinem Portfolio. Ich möchte mit dieser Asset-Klasse einfach mal starten. Ich möchte dieses kleine verrückte Äffchen, was sich auf meiner Schulter befindet und mir schon seit einem Jahr vielleicht sagt oder zwei, fang mal an. Dann ist Bison meiner Meinung nach die beste Plattform, die man nehmen kann, gerade für einen Anfänger. Und wo es danach hingeht, ist immer noch fein. Kann man sich noch was anderes suchen.
Okay, also das ist quasi eine Plattform, wie man das jetzt auch von, keine Ahnung, den ganzen Neobrokern und sowas kennt letztendlich. Und da hat man auch nicht dieses Thema, dass man Angst haben muss, die Plattform geht raus, weil man diese Einlagensicherung hat, auch auf Kryptowährungen. Hör ich tatsächlich jetzt gerade so das erste Mal tatsächlich auch.
Genau, also du hast die Einlagensicherung in Euro. Das bedeutet, also ich sag's mal, wenn wir jetzt ganz kurz den Aluhut aufnehmen, ja, okay. Weil wir das so gerne machen. Aber lass uns den mal ganz kurz aufnehmen. Sagen wir mal, der deutsche Staat würde aus welchen Gründen auch immer Kryptowährungen generell verbieten und auch Bitcoin verbieten. Dann würdest du natürlich deine Bitcoin nicht von dieser Plattform abziehen können, aber du würdest das Äquivalent im Wert von Euro dann nochmal bekommen. So, das ist natürlich also ein Extrembeispiel, was passieren könnte. Aber für eine Audience, die generell Angst hat oder sonst was, macht das halt definitiv Sinn. Und das als erstens Start ist vollkommen in Ordnung. Und dann kann man gucken, was man danach macht. Generell Coins auf Börsen zu lassen, macht keinen Sinn. Wenn du jetzt auch nochmal, lass uns ganz kurz vielleicht das Ledger-Thema aufgreifen, dann eine Hardware-Wallet dann auch nochmal kaufen, würde ich jetzt auch jetzt zwangsläufig nicht empfehlen, weil ich sag's mal so, erstmal musst du die technische Variante vom Ledger dann auch schon verstehen, so was mache ich, wie funktioniert das Ding. Das heißt, der Obstacle zum Starten ist viel, viel höher, wie wenn du einfach sagst, ich fange jetzt mal damit an. Das wäre also für mich die falsche Variante, so anzufangen. Das kann man später immer noch machen. Ich würde generell auch nichts über Ledger zum Beispiel kaufen, einfach weil ich dann sage, was geht's dir an, wo ich was kaufe, und du hast dann da nochmal größere und höhere Gebühren. Also würde ich nicht präferieren.
Okay, also dann wirklich der Start auch vielleicht für Leute, die schon ein bisschen fortgeschrittener sind, wie über so Apps oder so Plattformen wie Bison beispielsweise, richtig? Wenn ich das jetzt komplett richtig verstanden habe.
Genau, also so würde ich es jetzt zum Beispiel dann auch am Anfang machen. Gerade also für Anfänger ist das eigentlich eine sehr gute Plattform, um einfach damit mit dieser Asset-Klasse so ein bisschen warm zu werden, anzufangen, und wo der Weg dann danach hingeht, das ist ja vollkommen frei. Wenn du jetzt auch über Binance sprichst, ne, oder wir haben FTX als Negativbeispiel genommen, was die Leute eigentlich vergessen ist, dass Binance damals auch gehackt worden ist, und zwar 2019, aber im Bärenmarkt. Damals sind 6.000 Bitcoin verschwunden, glaube ich. Das war eine ordentliche Menge, und wir würden heute ganz anders über Binance sprechen, wäre das am All-Time-High 2017, 2018 passiert. Da wird es diese Plattform gar nicht mehr geben.
Okay, haben die das denn auffangen müssen dann? Also wenn die 6.000, also waren das welche von den
Die waren weg, aber im Endeffekt Binance konnte das auffangen.
Ah, okay.
Krass. Ja. Also ich weiß nicht mehr, wie viel das waren, aber es war halt schon eine ordentliche Menge. Aber damals waren wir in einem tiefen Bärenmarkt, und gemessen am US-Dollar war das nicht so viel. Aber es gab ganz schön Panik. So, ja. Und ja, das ist halt der Fehler, wenn du halt alles auf einer zentralisierten Börse hast, wo du keine Einlagensicherung hast, passiert ja auch das. Aber dafür gibt es ja auch Lösungen. Also es gibt ja auch Web3-Wallets, wo du auf diesen Blockchains selbst mit Protokollen interagierst und dann eben entsprechend Coins kaufst und die einfach komplett Self-Custody selbst verwahrst.
Okay, ohne da jetzt ganz tief reinzugehen, weil ich glaube, dass viele nachher abgehangen werden dabei. Du hast gerade schon so einen Punkt gesagt, den ich heute sowieso auch ansprechen wollte. Was ist denn, wenn die Staaten beschließen, sowas zu verbieten? Jetzt kann man sagen, ja, ist krass, Aluhut in die andere Richtung. Es gibt den Aluhut links und Aluhut rechts, sage ich immer so schön. Es gibt ja, glaube ich, auch die BRICS-Staaten, die da irgendwie was Eigenes vorhaben, eigene Währung. Ich kriege die ganze Zeit Videos zugeschickt, dass jetzt der digitale Euro kommt und alles totale Überwachung und sowas. Letztendlich haben wir ja in der Pandemie auch gesehen, dass wenn von oben was kommt, die relativ wenig machen können.
Ja.
Wie schätzt du diese Situation ein?
Ich bediene mich da eigentlich gerne an Fakten und schaue dann auf Länder, wo genau das dann auch schon passiert ist. Und was man da immer wieder gefunden hat, ist grundsätzlich die Länder, die Bitcoin zum Beispiel verbieten, sind grundsätzlich Länder, die ein Problem mit der eigenen Nationalwährung haben. Das heißt, die Leute suchen sich eine alternative Währung, weil sie den Wert besser speichert als ihre eigene Währung. Wenn du jetzt zum Beispiel auf die Türkei oder sowas guckst und die Abwertung von dem Währungssystem dann eben entsprechend dort, dann verwundert es eigentlich nicht, dass dort Leute sich auch an Bitcoin halten, beziehungsweise gerne in Bitcoin investieren. Und dann verwundert es aber auch nicht, dass der Staat dann sagt, nee, das ist jetzt hier verboten. Und was da eigentlich immer wieder passiert ist, und das haben wir auch in Afrika oder auch in Nigeria dann auch gesehen, auch da gab es immer mal wieder Verbote, ist Folgendes. Auf dem Level von der Währung ist es danach immer zu einem All-Time-High gekommen von der Nationalwährung, wo es verboten worden ist. Das bedeutet, das stoppt den Handel nicht, sondern das zeigt eigentlich dann den Leuten, hey, Moment mal, warum ist das so? Und dadurch entsteht einfach auch die Möglichkeit zu handeln. Also wir sind hier in Deutschland und wir sind in einem sehr, sehr luxuriösen Zustand. Uns geht es generell ja allen gut. Und wir können uns das gar nicht vorstellen, dass wir morgen vielleicht nur noch die Hälfte von unserem Geld haben, beziehungsweise mit unseren 50 Euro nur noch ein Laib Brot bekommen können. Wenn das aber dann der Fall ist, dann schaut man sich auch bei uns um nach alternativen Währungsmöglichkeiten. Bitcoin ist da ein sehr guter Wertspeicher. Und dementsprechend sage ich halt auch, na, wir sind in einer Luxussituation, aber wenn man auf die Länder guckt, wo eben entsprechend andere Situationen herrschen, da werden dann eben entsprechend dann auch solche Sachen verboten. Aber das heißt nicht, dass es dann nicht genutzt wird. Ganz das Gegenteil ist der Fall. Die Benutzung wird dann einfach erhöht, weil Bitcoin ist zum Beispiel ja Pseudonym. Das heißt, ich kann das nicht stoppen. Ich habe ja keinen Intermediär, ich habe keinen, der mich aufhält. Ich gehe nicht zur Bank und mache was, sondern ich gehe zu dir auf den Markt und sage dir, hey, schau mal, wir wissen beide, der Lira ist nichts wert, was auch immer. Ich habe hier meine Bitcoin. Hast Bock, mir ein paar Brote zu verkaufen für ein paar Satoshi, für die kleinste Einheit? Und dann sagst du, eigentlich ja. Und schon haben wir einen Deal.
Okay, du meinst quasi, dass der Staat letztendlich gar keine Handhabe hat, das zu verbieten, weil die Menschen untereinander sowieso damit handeln würden.
Genau. Es interessiert auch Bitcoin nicht. Ja, also ob du das verbietest oder ob du es nicht verbietest, weil du kannst es trotzdem nutzen. Mhm. Ja, also man kann natürlich es nutzbarer oder nicht nutzbarer machen. Das heißt, ich kann es zum Beispiel in Deutschland, wenn ich jetzt sagen würde, okay, wir haben neben dem Euro, akzeptieren wir jetzt alle auch Bitcoin und wir machen das auf staatlicher Ebene. So, das heißt, ich kann ab sofort alles hier auch mit Bitcoin bezahlen. Das ist natürlich super gut. Auf der anderen Seite kann ich sagen, das darf ich auf gar keinen Fall machen. Wird aber trotzdem nicht dafür sorgen, dass eben das eingestellt wird. Das heißt, es muss einen Grund dann dafür geben, warum das so gemacht wird. Ja. Und Bitcoin ist aktuell noch nicht Zahlungsmittel und wir wissen gar nicht, ob wir das tatsächlich auch noch erleben. Aktuell ist es gerade hier Spekulationsprojekt.
Ja. Okay, also viele spannende Punkte, glaube ich, drin. Ich glaube, also die Aspekte, die bei mir immer oder die Leute in meiner Umgebung dann immer aufgeführt haben und gesagt haben, hey, die Staaten geben ja in dem Moment bei diesem Prozess, den du gerade gesagt hast, halt die Macht ab. Und das ist halt die Frage, ob sie das halt zulassen. Ja, also das finde ich ja legitim, so eine Frage halt zu stellen, weil dieses Geld drucken, was die Staaten ja können, ne, egal ob es jetzt der US-Dollar ist, seitdem Nixon damals den Dollar vom Goldstandard entkoppelt hat, ist ja quasi die Macht, die ja haben. Temporär entkoppelt, was irgendwie immer noch anhält, ja?
Ja.
Genau, also ganz, ganz spannende Geschichte. Alright, ich würde gerne mal auf das Thema Strategie zu sprechen kommen. Wenn ich so die Fragen komme, also das ist so meine Standardantwort und ich stehe da auch voll hinter, ne? Also weil ich hätte mal sagen, wie du gerade auch schon meintest, das ist ein Spekulationsobjekt der Bitcoin oder allgemein Kryptowährungen. Wenn Leute auf mich zukommen, ich vergleiche das mal mit so einer Fußballfeldstrategie, sage immer, hey, dein Notgroschen ist so der Torwart, in deiner Verteidigung stehen vielleicht deine Immobilien-Sparpläne, vielleicht deine ETF-Sparpläne im Mittelfeld, schon ein bisschen offensiver ausgerichtet, dann kommt irgendwann der Sturm und Kryptowährungen sehe ich halt im Sturm. Und dann gehe ich halt immer her und sage, hey, wenn deine restliche Strategie steht, wenn das passt, du sagst, hey, okay, ich bin, keine Ahnung, ich habe meinen Rentenplan aufgestellt, wenn das so durchläuft, gehe ich mit 65 mit so viel plus mehr in Rente oder mit 67 oder 60, whatever die Ziele sind. Und Kryptowährung sage ich immer so, hey, 10% so als Daumenmarke von deiner Sparrate würde ich mit anfangen. Wie würdest du das so sagen oder auch strategiemäßig? Macht ihr das mit euren Kunden?
Also bei uns ist es ja grundsätzlich so, wir checken ja am Anfang auch immer erstmal, wo stehen die Leute, wo möchten sie hin, was für eine Erwartungshaltung haben die. Das heißt, wenn du mit der falschen Erwartungshaltung an uns rankommst und sagst, ja, ich habe jetzt hier 5.000 Euro, ich möchte jetzt hier eine Verhundertfachung haben oder, ne, weil du das von außen mitbekommst, dann sage ich halt, jo, da kann ich dir nicht helfen, weil ich kann das nicht. Also das habe ich so jetzt noch, ich kann es dir zeigen, wie es langsam funktioniert. Ich kann dir zeigen, wie man langsam von einem fünfstelligen auf ein sechsstelligen und auf ein siebenstelliges Portfolio kommt. Das haben wir alles schon dargestellt. Aber das Mindset muss erstmal ganz wichtig sein. Und wenn wir jetzt bei der Epiphany bleiben, bei dir mit der Aufstellung vom Fußballteam, finde ich das eigentlich sehr, sehr gut. Stell dir Kryptowährung so ein bisschen so vor, als hättest du einen Starstürmer, der aber immer wieder, genau, Cristiano Ronaldo, aber immer mal wieder ist der krank. Ja, das heißt, der läuft richtig, richtig gut und dann schießt er auch seine Tore und sowas. Und alle zwei Jahre ist der einfach, da geht's ihm einfach dreckig, da ist der einfach krank.
So wie der Marco Reus.
Wenn wir bei diesen Beispielen bleiben, dann gerne, ja. Dann kannst du das genauso nehmen, ne? Also absolute Top-Performance und dann gepaart mit gerade geht irgendwie gar nichts und dann wieder absolute Top-Performance. So, und wenn man das, glaube ich, ganz gut einstellt und bei sich dann reinnimmt, dann kann man eben Marktphasen von Krypto sehr gut und sehr fleißig für sich nutzen. Und wie viel Prozent man da reinparken möchte, geht quasi je nach Gusto und nach Erfolgsergebnissen. Das heißt, also für mich ist meistens an solchen Sachen dann einfach wichtig, hey, wenn du Erfolg dann damit hast, dann wirst du dich wahrscheinlich dann auch mit hoher Wahrscheinlichkeit mehr zutrauen. Dann bist du generell auch risikoaffiner. Also was wir bei uns zum Beispiel immer machen, wir machen am Anfang einen Persönlichkeitstest, um rauszufinden, bist du risikoaffin, bist du risikoavers, was macht für dich Sinn?
Klar.
Und da gibt es dann verschiedene Strategien. So, und auch da kann man sein Kryptoportfolio auch so aufstellen, dass man sagen kann, okay, ich parke 80% in Sicherheit, zum Beispiel in Ethereum und in Bitcoin. Das sind die einzigsten beiden großen deflationären Währungen. Also Ethereum ist auch deflationär seit dem letzten Update. Und das ist so meine Fußballmannschaft. So, ne? Also wenn ich jetzt nur in dieser S-Klasse drin bleibe. Und die anderen 20%, die verteile ich jetzt aber auch. Ja, und da gehe ich vielleicht ein bisschen mehr Risiko, aber nicht in den Top 20, 30, 40, die ich dann meistens von sehe, sondern da gehe ich wie ein Venture Capitalist vor, schaue mir eben entsprechend dann Projekte an, die vielleicht noch eine Verzehnfachung oder so vor sich haben. Gehe aber genau ins Risiko und weiß aber auch, dass es da auch Sachen gibt, die komplette Rohrkrepierer werden.
Wenn ich das jetzt mal so übersetzt sehe, wäre das quasi, also erstmal vielleicht ganz wichtig am Anfang, das, was du gerade gesagt hast, am Anfang zu schauen, welche Risikoklasse bin ich. Das macht man halt bei einer normalen Anlageberatung, wenn es auch um ETFs, Fonds und sowas geht, normalerweise auch. Ja, also sollte man machen. Kann man das ja eigentlich so unterteilen, dass man sagt, okay, jede Anlageklasse an sich ist nochmal ein eigenes kleines Fußballfeld, so wie du es gerade beschrieben hast. Ne? Also es gibt dann sicherere Kryptowährungen, die einfach etablierter sind, wie der Bitcoin und Ethereum. Und dann halt auch welche, wie du gerade genannt hast, die dann wieder im Sturm sind. Also so der Doppelstürmer, wenn man so möchte. Kann man das so übersetzt sagen?
Das kann man so nehmen. Jetzt darf man nur nicht den Fehler machen, dass man quasi pauschal sagt, okay, alles, was in den Top 30, 40, 50 sind etablierte Kryptowährungen, weil dem ist nämlich nicht so. Weil wenn du dir, das ist ein Test, den kann jeder von euch jetzt auch zu Hause gerne machen. Schaut euch mal die bullischen Zyklen von Krypto an und die Bullenmärkte und schaut mal quasi, was die Top 20, 30, 40, 50, 100, was auch immer, nach einem solchen Run dargestellt oder waren, ja, also die Top 20, 30, 40, 50. Und vergleicht die dann mit dem nächsten Zyklus. Wer waren da die Gewinner? Und da wird man eine Sache immer wieder feststellen, das sind nicht dieselben gewesen. Das sind immer wieder andere. Das macht ja auch vollkommen Sinn, weil wir sind eine relativ neue, frische Asset-Klasse und Altcoins sind nichts anderes wie Startups. So, das heißt, wenn wir in dieser Geschichte bleiben, dass auch ein Portfolio wie ein Fußballfeld eben entsprechend aufgestellt werden muss, dann würde ich auch so sagen, man kann sich bestimmte Bereiche nehmen, die man spannend finden, weil Blockchain ist nicht die Lösung für alles, also ne, nicht das alle Heilmittel für alles. Es gibt zentralisierte Lösungen, die sehr gut funktionieren, die wir überhaupt nicht lösen brauchen. Und das wird einem aber auch immer verkauft, dass Blockchain irgendwie so das alle Heilmittel für alles ist. Wir müssen jetzt alles dezentralisieren und so weiter und so fort. Das ist aber nicht Sinn der Sache. Und jetzt könnte man zum Beispiel so hingehen, dass man sagt, okay, ich nehme mir einen Bereich davon, also auch wie im Aktienbereich. Ne? Man nimmt sich ein paar Versicherungen mit rein, man nimmt sich ein paar Payment-Dienstleister mit rein und so weiter. Bei Krypto ist das nicht anders. Das heißt, du nimmst dir einen Bereich, den du vielleicht spannend oder gut findest, zum Beispiel Real-World Assets, also die Tokenisierung von Vermögenswerten. Und dann nimmst du dir dort eins, zwei große Player, also die Amazons, die Metas und aber auch ein paar mögliche Einhörner, muss man so zu nehmen. Ne? Das heißt, auch da kannst du dich wieder einstellen mit, ich nehme jetzt diesen einen Bereich und hier nehme ich wieder meine 1, 2, wo ich sage, diesen Gesetz, die werden mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn dieser Bereich mit anschwillt, mit ansteigen. Vielleicht werden sie keine Verzwanzigfachung, Verdreißigfachung machen, aber vielleicht werden sie eine Verdreifachung, eine Vervierfachung, Verfünffachung machen. Das ist mein sicherer Hafen in diesem Bereich, in diesem Sektor. Mhm. Und jetzt suche ich mir andere aus, die vielleicht noch ein bisschen unter dem Radar sind, aber auch da muss man ganz klare Kriterien haben, um Sachen bewerten zu können.
Okay, also es geht, ich merke schon, ich habe jetzt gerade schon mega viel gelernt, dass das halt viel, viel tiefgründiger ist, was man machen kann bei einer Strategie, als jetzt nur zu sagen, okay, ich gucke mir jetzt mal an, okay, jetzt gerade haben wir wieder so ein Bull Run und es geht wieder hoch und wenn ich mir das so anschaue, die letzten Male vor dem Halving, beim Bitcoin ist es ja immer hochgegangen und danach in den Keller. Das heißt, wenn ich jetzt einfach nur sage, okay, es bleibt so, wie es die letzten Male war, vielleicht nicht mehr ganz so tief, wie es vorher war, spekuliere ich einfach darauf, dass es nach dem Halving wieder günstiger wird und steige dann ein, sondern sich halt wirklich eine Strategie zu machen, die einfach ein bisschen nachhaltiger und dauerhafter ist, oder?
Ja, wobei wir jetzt eigentlich schon was haben, was wir so noch nie hatten. Also aktuell haben wir 10 Tage vor dem Halving und wir hatten es eigentlich noch nie, dass wir ein neues All-Time-High hatten vor dem Halving. Das gab's nicht. Normalerweise ist es so, dass Halving kommt, das ist ein ganz klassisches Binance-News-Event. Die Leute spekulieren darauf, die Preise gehen so ein bisschen nach oben, wir kriegen eine kleine Rallye, aber nicht so krass, wie wir es jetzt hatten. Wir kriegen eine kleine Rallye, dann kommt das Halving, alle fragen sich so, ich dachte, wir gehen zum Mond, was ist los? Ja, also dieses ganz klassische so Erwartungshaltung, ich weiß, da passiert was und dann ist das Halving dann da. So, das heißt, die Miner kriegen weniger Rewards. Und dann passiert erstmal gar nichts. Meistens erstmal nach 100 Tagen passiert erstmal nichts und nach 100, 110, 115, 20 Tagen geht's langsam los und dann kommen wir eigentlich erst in einen Bullrun und wir haben jetzt ein Verhältnis, was wir vorher noch nicht hatten. Dass wir nicht ein All-Time-High haben vor dem Halving.
Okay, also normalerweise wäre es so, dass es erst später kommen würde, erst in 3 Monaten. Okay, spannend. Das heißt, der Ausgang auch hier ungewiss.
Ungewiss, genau. Ich würde mal sagen, also meiner Meinung nach haben wir sehr schöne Eckdaten, die tatsächlich einen sehr langen Bullrun vielleicht mitbringen könnten. Mhm. Wir haben viele Sachen, da habe ich schon seit 1-2 Jahren auch darüber gesprochen. Wir hatten den Bitcoin ETF, das heißt das Approval von BlackRock dann im Endeffekt und auch von anderen Anbietern, dass jetzt Vermögensverwalter und eben entsprechend auch, dass diese Asset-Klasse auch anerkannt wird in der alten Welt, in der traditionellen Finance-Welt. Das hat dazu geführt, dass wir eben entsprechend eine hohe Nachfrage bekommen haben. Das hat man auch gesehen. Deswegen ist Bitcoin überhaupt erst nach oben gegangen. Natürlich auch durch Retail, aber vor allem durch das Geld aus dem alten Markt. Mhm. Dann haben wir das Halving, was natürlich auch Preis treibt, weil die Leute sagen, hey, da kommt mal wieder was. Ne? Und was schon 3-mal, 4-mal funktioniert hat, wird auch ein 5. Mal. Also das ist die Denke, die man natürlich dann auch hat. Ne? Das heißt, die Geschichte des Marktes, das Narrativ erzählt sich gerade selbst, so ich weiß, was da passiert, deswegen sollte man jetzt kaufen, das Narrativ kommt da noch mit rein, mit dem Halving, wunderbar. Und was wir jetzt sehen könnten in der zweiten Hälfte dieses Jahres vielleicht, wäre tatsächlich ein besseres Zinsumfeld für eine Risk-on-Asset-Klasse wie Krypto. Mhm. Weil wir haben ja aktuell noch relativ hohe Zinsen, das darf man nicht vergessen. Und wir haben ein Risk-on-Asset wie Kryptowährungen, was extrem gut performt in diesem starken Zinsmarkt. Das ist krass. Und wenn wir jetzt vielleicht dann auch nochmal langfristig nochmal Zinssenkungen bekommen könnten, günstiges Geld, dann ist das eigentlich auch sehr gut für einen Risk-on-Asset-Markt wie Kryptos.
Okay, das heißt, es kommen jetzt ganz viele positive Effekte aufeinander, die einfach nochmal dazu führen, dass das Ganze wirklich komplett durch die Decke läuft oder noch weiter einfach steigt.
Könnte passieren. Also die Situation, in der wir uns gerade befinden, gefällt mir eigentlich ganz gut, weil wir haben jetzt Sommer, die Leute schauen da nicht mehr so häufig dann da drauf und sowas. Und wenn wir jetzt einfach in dieser Ecke zwischen 70.000 und von mir aus 55.000, 56.000 bleiben für eine richtig lange Zeit und wir uns darauf einigen, dass das der Wert von Bitcoin ist, dann könnten wir langfristig in einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, in einem Jahr oder sowas nochmal einen richtigen Bullrun überhaupt erst erleben. Mhm. Also ich bin ganz froh über das Verhältnis, in dem wir jetzt gerade sind.
Okay, wenn du jetzt jemanden hast, der noch keine Kryptowährung hat, aber der vielleicht sagt, okay, also jetzt, das ist jetzt natürlich keine Anlageempfehlung, ist vielleicht auch mal ganz wichtig noch vorab zu sagen, wenn jetzt das Gefühl aufkommt, oh Gott, da kann was steigen oder so, bitte investiert nicht blind irgendwo rein. Das macht eher wenig bis gar keinen Sinn, meiner Meinung nach. Vielleicht siehst du es anders, Georg, aber ich glaube, nach dem, was du eben gesagt hast, nicht. Wenn ich jetzt aber jemanden habe, als Beispiel, keine Ahnung, sechsstelliges Vermögen, hat schon gut in ETF was investiert, hat seine Absicherung, hat sein Eigenheim etc. Ja. Und sagt jetzt vielleicht, ja okay, ich könnte jetzt noch was locker machen und ich will dabei sein. Ich will mir jetzt aber gar nicht speziell eine Strategie ausdenken und sowas. Ich sage einfach nur, ich will nachher nicht der sein, der am Hintern gekniffen ist. Kann man da pauschal sagen, hey, okay, ich nehme jetzt, keine Ahnung, 10% von diesem liquiden Vermögen, was auch im Kern vielleicht, wenn es weg ist, nicht so schlimm ist, das nicht so wehtut, wenn man sagt, ja okay, hätte ich ja sonst irgendwie so einen anderen Blödsinn mitgemacht, würdest du ja sagen, hey, ich investiere 10% dann über die Bison-App, ist es ein anderer Prozentwert, würdest du sagen, ich kaufe einen Bitcoin-ETF, was ist da so der richtige Weg für jemanden, der einfach nur dabei sein möchte?
Ich würde es dann in dem Fall wahrscheinlich so machen, sagen wir mal, wir gehen auch von einem Charakter aus, der jetzt von der Chartanalyse auch keine Ahnung hat, das heißt, der weiß jetzt auch nicht, an welchem Punkt es jetzt richtig sinnvoll wäre, was zu kaufen oder nicht zu kaufen, der das nicht so gut timen kann, wie es jetzt zum Beispiel bei uns ein paar Leute machen, dann würde ich schon sagen, okay, einfach mal mit Bison starten, nur auf Bitcoin und maximal Ethereum konzentrieren, weil diese Sachen mit hoher Wahrscheinlichkeit in den nächsten 5 oder 10 Jahren noch immer da sein werden, Bitcoin sowieso, aber auch Ethereum wird dann auch nochmal da sein. Und wenn das die ersten Steps sind, also wir merken einfach auch bei uns, die Leute, die dann irgendwann mit uns arbeiten, die sind noch immer dankbar, weil das, was wir seit Jahren immer wieder sagen, ist, wenn du anfängst, machst mit Bitcoin und Ethereum, machst mit kleinen Sparsummen, machst mit Sparanträgen und so weiter und so fort. Und wenn du dann so ein bisschen Bock hast, spiel vielleicht ein bisschen mit Altcoins, aber auch nur mit Geld, was du quasi verlieren kannst. Und dann merken die so nach einem Jahr, okay, das mit Ethereum und Bitcoin hat funktioniert, mit Altcoins geht definitiv besser und dann arbeiten wir mit den Leuten auch miteinander. Aber Bison als erste Adresse mit Sparplänen macht für mich am meisten Sinn. Ich würde jetzt zum Beispiel auch nicht hingehen und zum Beispiel auf Bitpanda gibt es so Indizes für bestimmte, für DeFi und sowas, das ist absolut der falsche Ansatz.
Okay. Und jetzt hast du gerade schon was reingebracht, Sparplan, Einmalanlage. Ich meine, klar, das ist immer so dieses Thema. Ich kriege die Frage ja auch häufig bei ETFs oder sowas. Desto eher das Geld investiert ist, desto mehr kannst arbeiten. Macht es gerade Sinn, aufgrund dieses spannenden Marktumfelds, aber vielleicht auch eher auf eine Sparrate zu gehen? Oder wie würdest du das handhaben?
Also, das ist eine Frage, da steckt schon so viel dahinter. Ja, ich fange schon an zu hadern mit mir. Ich grübel schon so ein bisschen.
Alles gut. Wenn es da keine klare, offene Frage drauf gibt, dann antworte ich. Nein. Dann ist das, stoppert, das muss ich ganz kurz einmal sagen. Dann ist es vielleicht auch gut, weil genau das ist ja das, wenn ich jetzt hier jemanden sitzen hätte, der, also damit die Leute das halt merken, der sagt, okay, es gibt nur eine Richtung und Schwarz und Aluhut und sowas. Ich habe das letztes Jahr auf einem Event gehabt, boah, Georg, das war so unangenehm. Da war so ein Typ, ein richtig erfolgreicher Marketer und da war ein anderer neben. Ich nenne jetzt keinen Namen, nachher wissen eh alle, wer das nachher war. Aber der hat früher was ganz anderes gemacht und heute macht er Krypto. Und da hat er diesem Marketer so richtig unangenehme Fragen gestellt, dieses, ja, glaubst du denn an die Fiat-Währung? Glaubst du denn, dass das so weitergeht und das Geld hat gar keinen Wert mehr? Und man konnte richtig merken, wie unangenehm das ist und er ihn da reindrücken wollte. Und in dem Moment, wo du vielleicht genau das Gleiche, was ich auch beim Investieren immer habe, nicht klar antwortest und sagst, rechts oder links oder so, sondern man muss das immer im Ganzheitlichen sehen, gibt es in meinen Augen einen viel, viel seriöseren Touch. Weißt du, was ich meine?
Ja, du sprichst einen ganz ganz guten Punkt gerade dann damit an. Also ich hasse es, wenn Leute mit Angst arbeiten. Ich bin generell so jemand, ich schaue selbst immer gerne auf Chancen und möchte Chancen auch ergreifen. Ich hasse es. Also Panik ist ein ganz, ganz schlechter Ratgeber. Ja. Und Angst sowieso. Und wenn du den Leuten Angst machst vor etwas und sagst, du musst jetzt, ne, also ich glaube nicht, dass es der richtige Weg ist. Wenn es irgendwann mal zu so einem Dropout kommt von Fiat-Währungen, werden die Leute sehr schnell sowieso begreifen, was sie machen müssen. Aber mit Angst generell zu arbeiten, ist, glaube ich, nicht das, was diese Asset-Klasse braucht, sondern eher mit Vertrauen, mit Erfolg, erfolgreichen Ergebnissen von Leuten. Und ich weiß auch, wer diese Leute sind. Dann sind die schon auch da. Ich kenne diese Buden, ich kenne diese Leute. Wir hören immer wieder auch dann davon und das tut mir eigentlich im Herzen weh, weil was ich immer schade finde, ist, ich habe Leute kennengelernt, die sind bei uns irgendwann reingekommen, die haben 15.000 Euro irgendwo investiert in irgendwas, wo sie Coins über 10 Jahre wegsperren von etwas, was sie damals nicht verstanden haben, aber was versprochen worden ist, so hey, langfristige Anlage, super krass und dann eben entsprechend damit, du weißt doch, was mit Bitcoin passiert ist und sowas. Ja, also jetzt kannst du früh mit dabei sein und sowas. Und es ekelt mich an, weil im Endeffekt das Geld ist weg Und worst case, was bei diesen Leuten passiert ist, das ist der erste Kontakt, den wir mit dieser ersten Klasse haben. Das ist das Erste, was sie machen. Sie haben Vertrauen. Das Vertrauen wird krass missbraucht, gebrochen. Ja, was machen dann die Leute? Die gehen dann raus und sagen, diese erste Klasse ist auf jeden Fall Schrott. Krypto ist voll mit Scammern. Krypto ist voll mies, voll kacke. Mhm. Diese Leute holst du niemals wieder. Wenn unser Ziel Massenadaption ist, dann kann es nicht sein, dass wir hier und da rechts und links irgendwelche Ponzi und MLM und Network-Marketing-Systeme aufbauen und sagen, das ist geil, nur um dann richtig viele Leute reinzuziehen, die dann auf die Fresse fallen. Und dann wundern wir uns, dass die erste Klasse keiner ernst nimmt.
Hm. Wie würde man oder wie erkennt man denn diese schwarzen Schafe? Hm. Hast du da so ein paar Quick-Hacks, wo man wirklich ganz, ganz schnell merkt,
ja, wir haben da einen ganzen Sicherheitsguide sogar dazu geschrieben, den will aber irgendwie keiner lesen, weil die Leute wollen immer nur wissen, so, was ist die nächste 100x-Coin? Ja. Aber so, ey, du musst vor diesen Sachen vorsichtig sein. Das ist tatsächlich nicht so beliebt. Ich weiß nicht, warum das so ist. Leute lernen gerne durch Schmerzen. Also, was sind so Red Flags? Red Flags grundsätzlich, wenn ich aktiv angeschrieben werde auf sozialen Plattformen, ganz gleich, ob das Telegram, WhatsApp, Instagram ist oder sowas. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, du geiler Prachtlachs, ich habe da was super Gutes für dich. Wie gut kann das sein?
Und nach zwei Tagen, nachdem man nicht geantwortet hat, hey, ist meine Nachricht vielleicht bei dir untergegangen?
Mm-hmm, richtig. Also, wer dich aktiv anschreibt, hat dir nichts zu bieten. Und was mich am meisten stört dabei ist, also wir sprechen ja auch mit vielen Leuten, die sagen dann sowas, hey, ich habe Bock auf ein zweites Standbein oder ich möchte ungefähr die Reise machen, die du selbst gemacht hast. Also ich habe ja nebenbei mit Krypto angefangen und irgendwann habe ich das Vollzeit gemacht, bin auch tatsächlich ins Trading dann auch gegangen und sowas. Aber diese Leute kommen mit dieser Idee, so zweites Standbein Krypto und werden dann dadurch auch gecatcht. Das Problem ist aber, die zeigen dir nicht, wie du durch Krypto ein zweites Standbein aufbauen kannst, wie du gute Investments finden kannst, wie du Chartanalyse zum Beispiel lernen kannst, wie du Coins finden kannst, wie du Gutes von Schlechtem unterscheiden kannst. Das zeigen die dir nicht, aber die zeigen dir, wie du eben 100 Leute am Tag anschreiben kannst und eben auch dazu bringst, dieses Produkt zu kaufen. Das ist dann eben dein zweites Standbein durch Krypto. Und es ist halt kein zweites Standbein durch Krypto, sondern es ist halt Network-Marketing oder Multilevel-Marketing.
Ja, was in meinen Augen, also auch da, das was will ich jetzt heute nicht aufmachen. Ich glaube, wenn die Produkte dahinter gut sind, die Dienstleistungen, dann kann das eine legitime Vertriebsform sein.
Safe.
Ne, aber leider gerade mit dem Kryptomarkt, ich habe da viele junge Leute, die ich hier bei mir aus dem Ort kenne oder kennengelernt habe vor ein paar Jahren mal, denen auch der Reichtum versprochen worden ist. Und da ging es dann um so eine Trading Academy, da musste man, glaube ich, 150 Euro im Monat oder 180 Euro im Monat bezahlen. Das waren Azubis, die haben oder Studenten, die haben teilweise nicht mehr das Geld verdient, mussten dann aber drei Leute reinholen, dann war es für die Kosten frei. Ja, schwieriges Thema.
Krasses System. Das ist ein krasses System und du verbrennst die Leute halt durchweg. Ganz gleich, ob das bei dem einen 100 Euro sind, bei dem anderen 10.000, 15.000 Euro, du verbrennst die Leute einfach der Reihe nach mit der Zeit. Ja. Du verkaufst denen eine falsche Hoffnung und einen schnellen Weg. Und natürlich, also wenn wir jetzt uns darüber unterhalten, das Problem ist natürlich das finanzielle Mindset, was dann fehlt. Weil ich weiß, es gibt kein Free Lunch. Nirgendwo. Es gibt keine supergeilen Trading-Bots, der nach KI handelt oder sowas. Nein, da wird ja einfach nur mein Mindset, was halt ein bisschen wack ist, vielleicht genommen. So, das heißt, ich glaube, es gibt Free Lunch. Ich glaube, KI ist die Lösung für alles. Und dann ist ein Trading-Bot supergeil, der mit KI arbeitet, weil das löst ja alle meine Probleme. So, jetzt gebe ich da Geld rein und fertig. Und jetzt wird das dann auch schon mal gut. Mir hat letztens einer geschrieben über Instagram, hey Georg, ich muss ganz schnell mit dir reden, ich brauche einen Experten. Und ich, was ist passiert? Und ich glaube, ich habe einen Money-Glitch gefunden. Ich glaube, ich habe einen Infinite-Money-Glitch gefunden. Und dann sage ich, nee, hast du bestimmt nicht. Ohne zu wissen, was es ist. Ich habe gesagt, nee, hast du bestimmt nicht. Was auch immer es ist, mit hoher Wahrscheinlichkeit wirst du gerade gescammt. Und dann sage ich, nee, ist so voll geil, lass mich das dir irgendwie zeigen. Und ich dachte, ja, so, will dir mir was verkaufen oder sowas? Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann erklär mal, was hast du wo gemacht und sowas. 24 Stunden später schreibt er mir, hat sich erledigt, wurde gescammt.
Oh Mann. Ja, es ist krass, ne? Also ich bin tatsächlich letztens auch nicht drauf reingefallen, aber ich habe mich von der Story leiten lassen. Ich will jetzt den Leuten nicht so viel Plattform geben, aber die ich ganz, ganz spannend fand. Und zwar wurde da gesagt, dass der Coin oder dass die einen Coin erfunden haben, der an CO2-Zertifikate gekoppelt ist. Mhm. Das hörte sich in sich, die ganze Geschichte, hörte sich echt schlüssig an. Ich habe echt so gedacht,
ja,
Stimmt, da habe ich das mal rübergeschickt, bei mir aus dem Space, der sich auch mit Krypto ein bisschen auskennt. Und dann gab es auch so ein Anlage-Exposé und dann hat er gesagt, hast du das mal angeguckt? Hatte ich nicht gemacht, weil ich jetzt auch nicht vorhatte, da zu investieren, um Gottes Willen. Aber man sah dann bei diesem Anlageheft, das waren so Grafiken da drin, wie als wenn die damals mit, ich weiß nicht, ob du noch Microsoft Paint kennst, als wenn die mit Paint erstellt worden sind, ja.
Ey, es gibt doch jetzt ChatGPT, die macht so, der zeichnet hier doch Bilder, warum nimmt man nicht sowas?
Ja, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall richtig, richtig cringe und naja, man lässt sich ja schnell von diesen Storys so, ja, okay, hey, das klingt ja irgendwie logisch, was du mir da erzählst, so, ne? Und dann ist man da ganz, ganz schnell drin.
Ich glaube, es ist auch sehr, sehr schwierig für jemanden, der keine Erfahrung hat, Altcoins zu bewerten, da einen richtigen Wert rauszufinden. So, das heißt, klar, okay, ne, ja, brauche ich jetzt dezentrale Musik? Eigentlich nicht. Spotify löst ja alle meine Probleme. Aber wenn du das den Leuten richtig verpackst und sagst, schau mal, die Künstler kriegen ja nicht wirklich das raus, was sie da einbezahlen. So, das heißt, wir brauchen eine klarere und bessere Verteilung der Gelder, damit auch der Straßenmusikant in Köln besseres Geld bekommt und nicht sogar dafür bezahlen muss und sowas, dann sage ich aber nochmal, nein, das ist kein reales Problem. Das ist kein reales Problem. Es ist vielleicht ungerecht und es ist nicht schön und es gefällt mir vielleicht selber nicht. Aber das Problem ist doch, der End-User, der quasi Spotify hat, jetzt als Beispiel, was ist dem wichtig? Dem ist wichtig, dass er Musik zu jedem Zeitpunkt abrufen kann zu günstigem Geld. Der interessiert sich jetzt nicht für diese Story, die ich dann da gerade verpackt habe. Aber wenn man mich in einem falschen Moment erwischt und ich dann nicht darüber nachdenke, dann denke ich, ja, das ist tatsächlich ein Problem. Das heißt, mir wird das Problem eigentlich eingepflanzt, obwohl es eigentlich eine zentralisierte Lösung gibt, die viel besser funktioniert und die keine dezentrale Lösung braucht. Jetzt können da jetzt viele Leute dann auch sagen, das ist nicht so richtig. Aber das ist, ich mache das tagtäglich. Ich tue mich genau da positionieren und ich denke viel nach. Ich denke viel nach über diese Sachen, ob es die wirklich dann braucht oder nicht. Wenn ich merke, dass da wirklich was dann dabei ist, dann investiere ich dann auch gerne. Und die meisten Leute haben einfach, die wissen vielleicht, wie sie eine Aktienanalyse machen, aber wissen nicht, wie sie eine Altcoin-Analyse machen, weil ein Altcoin ist eher wie ein Startup zu behandeln. Mhm. Und Startups kann man analysieren, definitiv.
Mhm. Ich glaube, da gibt es einfach, das Spektrum auch gerade beim Investieren ist halt also auch sehr, sehr breit, was natürlich auch bei vielen dann wieder Fragen aufwirft. Ne? Wahrscheinlich gibt es vielleicht für die Kryptowelt auch sowas. Ich sage immer, beim Investieren ist es eigentlich relativ leicht, wenn man ETFs und sowas arbeitet, da muss man gar nicht zu kompliziert denken. Klar, wenn man tiefer rein will, dann sind wir wahrscheinlich schnell bei diesem Pareto-Prinzip, ne? So mit 20% Aufwand, 80% Ergebnisse und so.
Ja.
Ich habe noch eine andere Frage. Du hast es eben einmal angesprochen und ich bin da auch schon ein paar Mal drüber gestolpert. Thema Mining. Also für die Leute, die es nicht wissen, Mining bedeutet ja einfach, dass man die Bitcoins quasi schürft, also Rechenleistung einfach zur Verfügung stellt, dass diese Blockchain gelöst wird, dass der Block gelöst wird und dafür kriegt man dann Belohnung und das wird dann ausgeschüttet in Bitcoin. Hat sich, glaube ich, habe ich mal gehört, 2013 und so richtig gut gelohnt. hätte man einige Bitcoins durchbekommen können. Jetzt gibt es aber ja auch Leute, die sowas anbieten. Ne, so, hey, investieren meine Mining Farm in Dubai, investieren meine Mining Farm in Norwegen oder keine Ahnung, wo die Sachen alle stehen. Wie stehst du zu solchen Projekten?
Mega gefährlich. Es ist ein riesengroßer, harter Red Flag. Würde ich keinem empfehlen. Also ich würde keinem empfehlen, da Geld reinzustecken, weil du weißt, du musst so viel, also selbst wenn du eine eigene Mining-Farm aufbaust, brauchst du so viel Wissen, so viel Knowledge darum, wie du das Ganze dann auch aufbaust zum Beispiel. So, und jetzt sagst du, okay, ich habe da keinen Bock drauf, ne, ich habe keinen Keller, wo ich da meine ganzen Geräte reinstellen kann, ich krieg keinen günstig Strom, aber ich habe gehört, in Kasachstan gibt es günstig Strom oder in Norwegen gibt es günstig Strom, da gibt es dann Cloud-Mining-Firmen, wunderbar, ich gebe denen Geld, die kaufen dann davon irgendwelche Sachen. Das Problem ist, meistens ist es halt nicht nachvollziehbar. Das heißt, du weißt nicht, gibt's die nicht, wie haushalten die mit ihrem Geld, kommt das Geld überhaupt an, kriege ich dann irgendwas. Und im Worst Case, und das habe ich schon häufiger gesehen, ist es eigentlich nichts anderes wie eine Plattform, eine Website, die wir beide easy bauen könnten, wo du eigentlich einen Account machst und dann dein Geld hin transferierst und dann können wir quasi da einfach sagen, hey, okay, du hast ja jetzt 5.000 Euro gegeben, wunderbar, das Geld arbeitet für dich und du hast heute $100 zurückbekommen, so. Und nochmal 200 und dann mehr und ja geil, wir haben wieder einen Block gefunden und sowas. Für einen Außenstehenden ist das absolut nicht nachvollziehbar. Das heißt, du loggst dich da ein und du kannst nicht sehen, wo es herkommt oder nicht. Du siehst dann halt einfach nur, ja geil, Rates go up, ne? Wunderbar. Und was triggert das bei uns? ganz normal, Gier. Ich muss noch mehr investieren, ich muss noch mehr reinschmeißen, weil meine 5.000 Euro arbeiten, wenn ich das jetzt so, dann setzt man sich da hin mit dem Taschenrechner, kalkuliert sich das und durch, boah, krass, habe ich ja in 6 Monaten, habe ich das hier wieder raus und verdiene dann mehr. Jetzt, wie kann ich das schneller machen? Ich schmeiß nochmal 5.000 hin. Mhm. So, und 24 Stunden später ist dann die Homepage offline.
Ja.
Das gibt's so, so häufig. Und der viel einfachere Weg ist, sich hinzusetzen, mit der Asset-Klasse einfach mal zu starten, ein paar Investitionen zu tätigen, merken, dass das Geld so ein bisschen für sich arbeitet. Und wenn du dann Interesse hast an bestimmten Möglichkeiten, die der Crypto-Space bietet, dann würde ich sagen, geh in den DeFi-Space rein, also dezentrale Finanzen, Staking, Lending, Liquidity Mining, da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Klingt vielleicht jetzt viel komplizierter, als du dir das gerade vorstellst, aber da kannst du eigenständig Market Maker werden mit deinem Kapital. Und du kannst es protokollieren und nachsehen, was da auch tatsächlich passiert. Du kannst Protokolle unterstützen, du kannst langfristige Anlagen nochmal verbessern, indem du sagst, ich möchte es sowieso nicht verkaufen, also investiere ich noch mehr in das Protokoll, parke das in Staking, sichere das Protokoll dann dadurch und krieg nochmal ein bisschen passive Rendite mit rein. Viel besserer Weg.
Okay, also ich fasse das mal zusammen. Es ist halt, also erstmal ist es nicht wirklich nachvollziehbar, nicht transparent, was da rauskommt. Die Leute können einem sonst was versprechen, wie viele Bitcoin man heute geschürft hat oder bekommen hat für die Schürfung. So ist es ja, glaube ich, richtig gesagt. Mhm. Und es kann einfach komplett das Scam sein. Also wie du schon sagst, man kann einfach das selber programmieren und sagen, hey, herzlichen Glückwunsch, du hast heute die Summe bekommen und in Wahrheit war es das gar nicht. Und das wird nur genutzt, damit die Leute noch mehr investieren.
Mhm.
Und was ich jetzt anfügen würde, wäre ja, es ist ja auch eine Wette. Ne? Also dadurch, dass jetzt auch das Halving bevorsteht und dass man dann ja weniger Belohnung bekommt, wenn ich jetzt 5.000 Euro in meinen Computer investiere, den ich dann dafür kriege oder den Teil, der mir dann davon gehört, ist der Gewinn durch das Schürfen höher, den ich bekomme, weil das kann ja, glaube ich, auch nicht genau errechnet werden, wie viel ich bekommen würde oder sicher bekommen würde. Ist das mehr wert, als wenn ich jetzt einfach diese 5.000 Euro stumpf selber in Bitcoin investiere und einfach nur von der Wertsteigerung profitiere, oder?
Da würde ich definitiv immer den zweiten Deal wählen, weil auf der einen Seite hast du halt so viel Risiko und so viel mögliche Downside. So, wenn wir jetzt von der Halbierung von der meiner Belohnung einfach hingehen, Bitcoin, ne, also das Halving ist ja die Halbierung der Belohnung für die Miner, für das Finden eines Blockes, darüber reden wir jetzt quasi. Was bringt das mir, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn der Wert davon quasi einfach abfallen sollte und ich kriege jetzt weniger Wert dann zum Beispiel zugeschrieben auf einer Seite, wo ich nicht weiß, ob die morgen auch nochmal da ist oder nicht. Ich bin halt so krass dagegen, weil ich habe bisher noch nichts Langfristiges gesehen. Und wenn man sich die Geschichte auch von diesen Cloud-Mining-Konzernen anguckt, dann kommt da auf 100 eine, die es jetzt vielleicht noch gibt. Und da jetzt nochmal Geld reinzuschmeißen, würde ich jetzt nicht machen. Ich habe jetzt schon, also ich erfahre jetzt zum Beispiel auch von Staaten, die Mining-Equipment kaufen, also Staaten, die Mining-Equipment kaufen, installieren, weil das die einzige Möglichkeit ist, für diese Staaten eben entsprechend an Bitcoin zu kommen, ohne dass es transparent ist, dass es irgendwo gekauft worden ist oder OTC-mäßig läuft.
Okay, also ich würde mal sagen, das ist wahrscheinlich wie in jedem Space, dass es da sicherlich auch mal jemanden gibt, der das vernünftig macht, seriös macht. Ich würde jetzt nicht diesen Menschen von TikTok, ich kenne den Namen nicht, aber du kennst garantiert diesen Personen, dieser mega Schmachthaken, dieser richtig, richtig dünne. Safe kennst du den von Videos, das hast du garantiert schon mal gesehen.
TikTok Finance ist das Beste.
Ja, der hat schon ziemlich lustige Videos, da kann man schon drüber drüber lachen. Aber also es gibt sicherlich auch den einen oder anderen, der es vernünftig macht, aber das Risiko ist einfach schwierig zu kalkulieren. Ja.
Also ich traue mir selbst nicht zu, das Gute vom Schlechten zu unterscheiden. Ich bin generell eher so einer, ich schaue dann immer nach Bullshit und ich finde dann immer nur Sachen, die mir nicht gefallen.
Ja. Okay, also spannend und geile Einblicke da. Vielleicht abschließende Frage. Wenn wir jetzt Leute sagen, okay, hey, ich habe jetzt diesem Talk hier mal zugehört, 50 Minuten, finde das alles total spannend. Wo kann man sich denn wirklich seriös, vernünftig weiterbilden, auch vielleicht im Bereich der Kryptowährungen, dass man sagt, okay, ich mache jetzt mal so ein bisschen Pareto-Prinzip, 80% Aufwand, investiere mal. Mhm. Alex Hormozi hat mal gesagt, 20 Stunden muss man investieren, um einen Großteil von der Materie zu verstehen. Wo fange ich an?
Also generell, wir sind ja eine relativ gute Plattform für den ersten Step. Ich habe ja auch dazu nochmal ein E-Book, ein kostenfreies E-Book wo ich genau das, na, auf welche Börse, was mache ich mit den Steuern? Also die ganzen Anfängerfragen, wir haben die mal über Jahre gesammelt und haben dann gedacht, also ich muss jetzt nicht alles lösen, aber einfach so die ersten Steps. Welche Börse macht am Anfang Sinn? Wie baue ich mir ein Budget auf für Kryptowährungen? Also quasi ganz einfache Money-Mindset-Geschichten dann auch. Wie starte ich? Was sind die ersten Steps? Thema Sicherheit, Thema Wallets und so weiter und so fort. Da kann man einfach gerne auf unseren Instagram-Account dann auch gehen. Das ist Cryptory, also mit C, unterstrich.de, genau. Und da findet man den theoretisch dann auch schon. Das ist ein super gutes Tool. Wenn man sich jetzt zum Beispiel generell sagt, so, hey, okay, der gesamte Crypto-Space, boah, ist mir noch ein bisschen weird, ich check's noch nicht und so, und ich habe Bitcoin noch nicht so ganz verstanden, ist der Bitcoin-Standard ein sehr, sehr schönes Buch. Ist auch ein super guter Einstieg generell fürs Geldsystem, das ein bisschen besser zu verstehen. Man muss danach auch nicht den Aluhut aufhaben. Ich habe ihn auch nicht aufgezogen. Muss man nicht. Kann man, muss man aber nicht. Ist aber trotzdem ein sehr, sehr schönes Buch, gerade auch so für den Anfang, um zu gucken, ob diese Asset-Klasse überhaupt für jemanden was ist. Und ansonsten natürlich genau alles, was an Content auch gern bei uns rauskommt, ob das YouTube ist oder Instagram, da einfach gucken. Und wenn du merkst, dass es dir nicht gefällt, dann einfach dir folgen und bei ETFs bleiben, auch völlig fein.
Ja, also ich bin ja gar nicht, also wir werden die ganzen Kanäle einmal unten mit in die Beschreibung reinpacken, auch in die Shownotes und sowas, dann könnt ihr da das gerne mal abchecken. Ich bin ja gar nicht so ein Typ, der sich auch schwarz-weiß dagegen stellt und sagt, nee, Kryptowährung, alles böse. Klar, natürlich, wie du eben gesagt hast im ersten Telefonat, ist man bei sowas halt immer skeptisch, weil das Thema ist halt einfach, dadurch, dass es ja auch ein unregulierter Markt ist, sind irgendwie gefühlt von 100 Leuten, mit denen man spricht, so
98 Sekte.
Genau, 98 so, okay, da steckt dann doch wieder ein Network-Marketing-System hinter, da steckt dann doch wieder irgendein anderer Bullshit-Bingo hinter und ich glaube, mittlerweile kriegen Leute auch ein Gefühl dafür, man muss trotzdem vorsichtig sein. Und ich bin froh, da jetzt jemanden wie dich kennengelernt zu haben, der da vernünftig unterwegs ist und das auch dich auch hier introducen zu können an unsere Community. Und ja, also über 50 Minuten Talk. Ich glaube, ich habe eine Menge gelernt. Vielleicht können wir das Ganze nochmal irgendwann tiefer und weiterführen. Schreibt uns da gerne euer Feedback auch in die YouTube-Kommentare mit rein. Georg, vielen lieben Dank, dass du da gewesen bist.
Hat mich mega gefreut, Florian. Ich danke dir für die Einladung.
Super gerne und viel Erfolg weiterhin mit deiner Firma und allen anderen. Vielleicht heute mal einen ganz, ganz spannenden Einblick auch in die Krypto-Thematik zu bekommen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.